Du hast übrigens die Farbe meiner Wand heute an.
Habe ich, ne? Fast. Ich bin hier die Mischung zwischen dem und dem.
Passt hier sehr gut rein. Und auch ein bisschen, siehst auch ein bisschen aus wie Emma.
Ja.
Von der Farbe
her. Guck, Emma, wir beiden, ne? Die Ladies, die älteren Ladies.
Heike, ich habe hier uns ein paar Steine hingelegt, ein paar Kristalle. Welcher ist deiner?
Meiner ist eindeutig der.
Der hier? Okay.
Das Orange, das Aprikot.
Okay. Und was sagt das?
Der gehört ja zum Sakralchakra, ne, zum Hara. Und das ist ja die, wenn man so will, die erste Stufe der Emotionen. Und unter anderem die erste, oder der Beziehungen, ne, des Kontakts, das erste Wir. Und deswegen finde ich das immer so schön. Das hat so was Beruhigendes, das hat so was Vertrauenerweckendes. Das hat so was von, ach wie schön, je mehr wir sind,
erzähl ruhig weiter.
Je mehr wir sind, umso besser.
Und das
ich liebe die Farbe sehr, weil ich immer das Gefühl habe, dass sie so, also wenn man jetzt auf alle anderen Farben zum Beispiel so schaut, dann fordern die anderen Farben, bis auf das Grün zum Beispiel, eigentlich immer sehr heraus. Die sagen, hier, guck mal, hier bin ich und das ist mein Spezielles und das möchte ich nach vorne bringen. Und wenn wir dann so dazwischen auf das, dieses hier, das Aprikot schauen, sagt das Aprikot irgendwie, Nee, alles fein. Wir können gerne, wenn es uns gemeinsam gut geht, dann ist alles schön. Es hat so was Verbindliches und so was dem anderen immer Zugewandtes. Und diese hier wollen sich immer sehr deutlich auch, ist ja auch richtig so, ist ja ihre Aufgabe, in dem, was sie energetisch sind, auch nach vorne bringen und gesehen wissen.
Also alle, die uns zuhören und die Steine natürlich nicht sehen können, die sind, also alle Farben sind sozusagen das hellblau, dunkelblau, das ist rot, dann ist hier so gelb. Gelb, dann ist orange nochmal, grün. Da
lila
weiß ich,
Purpur, ne, ja, würde
genau,
man sagen.
Ein bisschen rosa, dann haben wir noch einen Bergkristall.
Richtig, wunderschöner Bergkristall.
Und Heike, du hast den, wie hast du genannt? Aprikotfarben.
Aprikotfarben, ja, also geht ja so ein bisschen ins Orange.
Genau.
Aprikotfarben.
Und passt übrigens auch ganz hervorragend wieder zu deinem Pulli.
Ja, spannend,
also scheint heute das Thema zu sein.
Das ist das Thema.
Heike, wir sprechen heute über ein Thema, das so allgegenwärtig ist, dass wir es im Grunde im Alltag, glaube ich, ganz häufig übersehen. Und ein Thema, dem zumindest ich bisher eigentlich wenig Bedeutung beigemessen habe. Das wird sich, glaube ich, heute ändern oder hat sich schon geändert. Wir sprechen nämlich tatsächlich, und deswegen habe ich die Farben hier mitgebracht und die Steine, wir sprechen über Farben. Und der Grund, warum wir darüber reden, ist, dass du im Januar 2024 eine Workshop-Reihe beginnt zusammen mit Isabel Manig. Und Isabel kommt später noch zu dem Podcast dazu. Die kann jetzt noch nicht. Mit ihr spreche ich dann im Anschluss. Und in diesem Workshop geht es tatsächlich um Farben. Aber es ist kein Farbseminar im Sinne von, guck mal, welche Farben stehen mir besonders gut. Ich bin der Herbst, Sommer, Winter, irgendwas Typ. Sondern es geht um tiefe Erkenntnisse, es geht um Gefühle, es geht um Energien, es geht um Heilung. Und darüber sprechen wir heute. Und ich habe Isabel auch gefragt, ich habe ihr noch eine Nachricht geschickt vorhin und habe gefragt, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Oh, hast du eine Idee, was sie geantwortet haben mag?
Schwer zu sagen tatsächlich. Ich würde eher auf das tippen, aber ich bin nicht so sicher.
Okay, das wäre Bergkristall gewesen. Nee, sie hat gesagt, Pink wäre tatsächlich ihre Lieblingsfarbe.
Guck mal, ist aber ein bisschen nah dran, nicht? Weil die korrespondieren ja tatsächlich miteinander.
Was sagt uns Pink?
Ja, Pink ist eine sehr spannende Farbe. Die es ja so in diesem normalen Spektrum, nicht, was man von den Chakren her kennt, gar nicht gibt. Pink ist so eine Farbe, die sich aus allem was rauszieht, also aus jedem Chakra was rauszieht. Pink heißt eigentlich so landläufig übersetzt Anziehung zur Welt, Freude, Offenheit zum Leben selber, offen sein dafür, dass was alles auf einen zukommt, neugierig sein, auch eine sehr, sehr positive Grundhaltung zu Beziehungen zur Welt zu haben. Das heißt eigentlich, würde Pink heißen. Aber ich sehe, hier sind ja auch sehr, sehr viel Weißanteile drin, was das nochmal verstärken würde. Ne?
In diesem Fall wäre es ein Rosa, würde ich das eigentlich
ist
eher bezeichnen.
Eher ein Rosa, ein ganz helles Rosa.
Ist Rosa und Pink, bedeutet es das
wirklich,
Gleiche? Oder?
Nein, spannend. Nein, ist tatsächlich wirklich ein großer Unterschied. Rosa ist die Farbe, die grundsätzlich allem, was auf einen zukommt, wohlgesonnen ist. Sagt, sehr schön und ich bin neugierig und wenn das nicht ganz so ist, wie ich mir das vorstelle, macht nichts, dann habe ich eine Idee, wie ich damit umgehe. Ein wirkliches Wohlgesonnensein, während Pink so ein kleines bisschen eine als Herausforderung oder auch als Anforderung ans Leben zu verstehen ist, was heißen würde, was übersetzt heißen würde, ach, es sollen wirklich auch wirklich immer nur ganz tolle, außergewöhnliche, wunderbare Dinge auf mich zukommen. Intensiviert das so ein ganz klein bisschen in Richtung, ja, das, was man selber gerne möchte. Während das Rosa sagt, ach, was kommt, ist immer gut.
Okay, das heißt, Pink ist so wie ein Schieberegler beim Rosa, den man dann irgendwie deutlich weiter nach vorne geschoben hat, dass die Farbe sozusagen auch intensiver wird und dadurch.
Schönes Wort, Schieberegler, genau. Was ich mir wünsche, genau.
Sag mir mal, warum wissen wir Menschen so wenig von Farbe?
Ja, das ist wirklich tatsächlich auch spannend. Und du hast selber schon vorweg was genannt. Du hast gesagt, naja, eigentlich beachten wir die Farben ja im Grunde kaum in unserem Alltag, wobei wir ja pausenlos von Farben umgeben sind. Ne? Es geht ja im Grunde täglich um Farben, was wir anziehen, was in unseren Räumen ist, was täglich passiert, gerade in der Werbung, gerade ne? Die Medien, für die sind Farben ja wirklich das A und O, was wir so gar nicht bemerken. Das heißt, es ist eigentlich schon so ein bisschen typisch auch für unsere Zeit, dass diese hohe Energie der Farben, die haben ja eine ganz intensive Energie, das ist ja wie farbiges Licht, nicht, was durch alles durchgeht, benutzen wir im Moment noch eher unbewusst. Und das ist sehr schade, denn wenn wir tatsächlich uns mehr bewusst wären, was wir damit alles machen können, wie wir das selber auch so ein kleines bisschen handhaben können und für uns zur Heilung oder zur Klarsicht, zur Einsicht und so weiter nutzen können, würden wir besser damit umgehen. Bislang machen wir es eben sehr unbewusst, auch auf eine gute Weise, aber da geht mehr, so könnte man das sagen.
Und das finde ich spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass einige, die uns zuhören, jetzt auch vielleicht auch denken so, hä? Mit Farben soll ich jetzt irgendetwas machen können oder Farben machen etwas mit mir? Wenn wir dabei so ein ganz kleinen Moment draufschauen und das zum Beispiel einen Vergleich herziehen mit der Musik, dann ist es ja komplett unstrittig, glaube ich, dass Musik eine Wirkung auf uns hat. Das Absolut. Kann eine beruhigende Wirkung sein, das kann eine energetisierende Wirkung sein. Es gibt ja sogar eine Studie, wo man, ich glaube, Hühnern und Kühe im Stall klassische Musik gegönnt hat. Und siehe da, es geht ihnen besser, sie geben mehr Milch, sie legen mehr Eier und sie sind vielleicht glücklicher. Also bei Musik zweifelt es keiner an. Bei Farbe ist man noch nicht so weit, ne?
Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen was mit unseren Sinnen zu tun, Markus, nicht? Also die Farben und Töne, nicht? Musik, ne? Töne, das ist ja im Grunde in der Tiefe die gleiche Energie, es sind Frequenzen, nicht? Hochwirksame Frequenzen. Das Licht liegt, wenn man so will, die Lichtenergie liegt allem zugrunde, durchdringt uns, ohne dass wir es merken. Wir scheinen aber tatsächlich, ich habe so das Gefühl, dass wir haben ja fünf Sinne, die diese ganz feinen Energien aufnehmen können. Und es scheint so zu sein, als wenn wir tatsächlich unsere Ohren, es sind ja die eben die Akustik, mit der Akustik verbunden ist, dass wir denen vielleicht möglicherweise noch mehr Raum geben oder noch mehr Bedeutung beimessen, dass wir es vielleicht deutlicher spüren. Die Farben nehmen wir durch unsere Augen auf. Und das ist ja eigentlich bekannt, dass der Augensinn eigentlich erst im letzten Jahrhundert, nicht? Wir sind die sehend sind, nicht? Im Barock hat es das auch schon mal gegeben, sehr sehend, sehr farbintensiv zu sein, aber den Augensinn tatsächlich auch als eine Möglichkeit, hohe Frequenzen aufzunehmen, zu sehen, das ist eigentlich relativ neu. Und wir wissen möglicherweise auch nicht so genau, nicht, wenn wir etwas hören und spüren, dass uns das durchdringt, wissen wir vielleicht mehr, wie wir es bündeln können. Wenn wir etwas sehen, ist dieses Aha, das durchdringt mich dann tatsächlich, weil ich das mit dem Augensinn aufnehme, ist vielleicht noch nicht so ganz trainiert, ist uns nicht so bewusst. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es steuern können. Dabei können wir alle anderen Sinne, nicht? Also besonders zum Beispiel die Hände, die haptischen, ne, den haptischen Sinn, die Chakren, die da drin sind, die unterstützen ja auch dieses Aufnehmen über die Augen sehr stark. Aber es ist, wie gesagt, noch unbekannt und bedarf eines kleinen, leichten Trainings.
Das gibt ja nochmal einen ganz anderen Blick aufs Fernsehen auch, beziehungsweise auf die ganzen visuellen Medien, die in dieser Zeit so attraktiv sind oder so stark sind. Du hast vorhin selber schon gesagt, es gibt Menschen, die viel mit Farbe zu tun haben. Da gehört die Medienszene eben zu, da gehört die Werbeszene zu, denn die setzen natürlich Farbe sehr bewusst ein. Da gehört aber auch die Modeindustrie dazu, also DesignerInnen. Und auch die Kirche.
Ja, richtig. Mhm.
Denn die Farbe hat in der Kirchengeschichte bzw. im Kirchenjahr hat es ja eben auch eine große Bedeutung. Ja. Und Künstler natürlich auch.
Ja.
Sind die uns alle voraus, dass sie sich mit dem Thema so gut auseinandersetzen?
Ja, also man könnte sagen, sie sind uns voraus. Ob sie das jetzt wie zum Beispiel die Kirche zum Guten nutzen, das mag so ein bisschen dahingestellt sein. Also man könnte sagen, dass in früheren Jahrhunderten die Menschen, die über Macht verfügten und auch Macht wollten, durch die Gewänder, nicht durch das, was sie dem Volk gezeigt haben, natürlich unbedingt wussten, mit welcher Farbe sie das Volk zum Beispiel beeindrucken, einschüchtern, regulieren, was auch immer. Das ist gar keine Frage.
Da haben wir das Königsrot, was mir einfällt.
Zum Beispiel, nicht, was ja eher, nicht, das weist nach oben und nach unten, nicht, zum Wurzelchakra, hey, ihr gehört alle mir, nicht, das ist so ein Besitzdenken, mhm. Weist auch nach oben, nicht, so das Kronenchakra, nicht, endet ja in purpurrot-lila, wenn man so will.
Das war, glaube ich, die Farbe des Papstes.
Richtig. Ich bin der Stellvertreter, nicht, der höchsten spirituellen Möglichkeit auf dieser Welt und weist natürlich auch aufs Herzchakra. Ich liebe euch alle, wenn man so will, ne? Was ja nicht unbedingt so war. Wer aber tatsächlich innovativer damit umgegangen ist, das waren natürlich die Künstler. Ne? Weil die Künstler tatsächlich eher gespürt haben oder in der Tiefe um die echte, wahre Energie, um das, was eine Farbe transportiert, wussten. Und das natürlich auch für neue revolutionäre Ideen oder zur Hilfe, ne, für die Menschen eingesetzt haben.
Ich weiß gar nicht, ob die Kirchenfürsten und die Mächtigen das nicht auch wussten, es aber ganz bewusst eben missbräuchlich eingesetzt haben, beziehungsweise für ihre Zwecke eingesetzt haben.
Ja, so wie ich das vorhin sagte. Nicht? Die wussten, dieses Wissen ist gar keine Frage, ist vorausgesetzt, nicht? Durch Beobachtung, wird sehr schnell klar. Die Werbung weiß das heute auch sehr genau, ne? Welche Farbe setze ich ein.
Total.
Oder selbst im einfachen Ding, Straßenverkehr, nicht? Wenn rot ist, sagen alle erstmal, oje, hier müssen wir also aufpassen, ne? Gar keine Frage, wissen wir alle. Wir haben im Grunde, es ist wie ein universelles, kollektives Gedächtnis, was wir haben zu der Energie der Farben, ohne dass wir das bewusst anwenden. Also nur eine, wie du sie eben genannt hast, einige wenige, nicht? Also Menschen, Institutionen, Gruppen oder eben auch heute Mode, Werbung setzt es ein.
Nun habe ich bei dieser Gruppe eine Person vergessen, das bist du selber, obwohl ich dich eigentlich mit reinnehmen kann, sowohl bei der Modeindustrie als auch bei der Künstlerin. Emma.
Lass mal Heike in Ruhe.
Emma möchte auch was zu Farben sagen.
Genau, Emma hat sich gerade gemeldet.
Sagt, wir haben beide die gleiche Farbe gerade, Heike.
Wie bist du denn zur Farbe gekommen überhaupt?
Ich glaube, ich habe schon immer Farbe geliebt tatsächlich. Ich habe ja, wie vielleicht einige auch wissen, auch mal Modedesign studiert und da musste man früher, um zu dem Studium zugelassen zu werden, Damenschneiderei lernen. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie außergewöhnlich, was man mit Farben auch so erleben kann, selber an sich bemerken kann. Aber in unserer Familie hat es ja auch viele Künstler gegeben und ich habe auch selber künstlerisch sehr viel gearbeitet. Auch da war schon der erste Ansatz, war ich früher schon immer erstaunt, dass Menschen das selber nicht eher merken. Ich glaube, das tun sie auch, nicht? Wenn ich mir neue Kissen für mein Sofa kaufe, dann gehe ich ja auch durch die Läden und sage, ohne dass ich weiß, aha, diese Farbe macht was mit mir und die macht nichts mit mir. Außer, was ich immer so ein bisschen rausnehme, wenn man natürlich eher sich so einrichten und kleiden will, wie es scheinbar der Mainstream vorgibt. Aber der Mainstream hat ja auch, wenn man so will, das Ohr am Gleis, ne? Und weiß, was eine ganze Generation möchte.
Da wärst du dann sozusagen bei Trendfarben oder bei Trendmode und Farben, genau. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich finde das nämlich auch interessant, woher eigentlich diese Trends kommen. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast es am Anfang schon gesagt, dass man den Farben jeweils den Chakren zuordnen kann. Wollen wir das einfach mal ganz kurz machen? Ja, magst du einmal die Chakren sozusagen von unten nach oben und mit einer jeweiligen Farbe versehen?
Ja, das ist ja auch so die Entwicklung von unten nach oben. Ne? Mhm. Das heißt, wir beginnen immer beim Wurzelchakra, was ja jeder kennt. Wo die sitzen, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ne? Das hat ja überwiegend die Farbe Rot, aber man muss vielleicht vorab sagen, in allen Chakren befinden sich alle Farben. Das ganze Farbspektrum ist jeweils drin, aber eine Farbe überwiegt natürlich, weil eine überwiegende Energie in jedem Chakra herrscht. Und im Wurzelchakra ist es das Rot, was eben heißt grundsätzlich, ich bin da, ich bin am Leben und ich soll auch am Leben bleiben. Nicht? Rot ist ja eine sehr wuchtige, herausfordernde Farbe, die sagt, hey, du lebst hier und das musst du jetzt auch vertreten. ist was ganz Archaisches.
Farbe des Blutes.
Farbe des Blutes, genau. Mhm. Und das hat was ganz Zwingendes und aber auch was schön Zwingendes. Dann gehen wir über zum Sakralchakra. Das ist ja der erste Sitz, wenn man so will, der Emotionen. Und das ist das, was wir vorhin hatten, das Orange-Aprikot, was so ein kleines bisschen schon eben das Gelb mit reinnimmt, was sagt, okay, hier haben wir das erste Mal ein Wir. Ne? Wir treten so ein bisschen zurück. Wir sind nicht mehr knallerot, sondern wir treten ein bisschen zurück, gehen also in das Wir, in die ersten Emotionen. Der Solarplexus hat das Gelb. Das heißt, das ist ja der Sitz des ersten, wenn man so will, des ersten Ego-Bewusstseins. Ne? Das ist schon sehr mit der mentalen Ebene der Sonne, dem Denken, den Gedanken verbunden. Dann geht man weiter zum Herzchakra. Das Herzchakra ist ein sehr starkes Mischchakra, was viele, viele Farben tatsächlich mal abwechselnd nach vorne bringen kann. Aber überwiegend, wenn es wirklich ein gut funktionierendes Chakra ist, dann hat es die Farbe Grün. Das heißt, ne, wir alle auf der Welt sind nicht nur einfach irgendwie Freunde, sondern wir sind wirklich auf der tiefsten Ebene miteinander verbunden und wir verstehen und wissen das auch. Und dann kommen wir ab dem Halschakra auf die mentale, höhere mentale Ebene. Nicht? Das Halschakra ist ja die erste Ebene des Kommunizierens auf die richtige Weise. Das ist eher hellblau, kann auch manchmal türkis sein, nicht? Weil das ist ja neugierig, offen für alles, sehr beweglich. Dann kommen wir zum dritten Auge. Das hat schon ja die ersten Ansätze von Purpur. Also die oberen Farben, die vermischen sich tatsächlich eher stark. Drittes Auge ist ja der Sitz all unserer Möglichkeiten, die wir im Leben haben.
Was ist Purpur? Du sprichst ja immer so von Purpur und ich glaube, dieser Begriff ist
aus Blau und Rot.
Okay. Ist das Lila?
Nee, Lila hat intensiv fast mehr Blau als Rot. Ah, okay. Und Lila, also Purpur ist und hat ein bisschen mehr Rotanteil. Mhm. Ja, stimmt. Ist, glaube ich, wichtig, dass man es mal sagt. Genau.
Ja, weil der Begriff ein bisschen
traditionell.
Ja.
Genau. Man denkt, da hast du wirklich es. Traditionell. Mhm. Und ganz oben im Kronenchakra, da haben wir dann im Lila. Lila ist ja, wird immer gesagt, das ist die höchste spirituelle Energie. Ne? Ist man mit der Seele tief verbunden.
Und jetzt gibt es Farben, die wir nicht mögen.
Ja.
Die mögen wir einfach nicht. Ja. Die sehen wir und denken so, nee, das ist nicht meine Farbe. Ich glaube, das kennt jeder.
Ja.
Warum mögen wir die nicht?
Ja, das hat dann meistens, also wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht und mit den Menschen spricht und nachforscht, wird man bemerken, dass sie genau in den Themen, ne, die zu einem Chakra gehören und die durch diese Farbe dann auch symbolisiert sind, mit diesen Themen haben sie dann ganz oft Schwierigkeiten. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich dieses Orange, was ich gerade ansprach, aus dem Sakralchakra, das ist eine Farbe, die, also in all meinen Workshops war das so die Erfahrung, die Menschen am wenigsten mochten, wo sie tatsächlich, also wenn
ja.
man die nicht mochte, dann ist das ganz oft eben dieses Orange.
Sag nochmal die Themen dazu.
Ja, das sind die Themen, dass wir, ich bin das erste Mal in einer Gemeinschaft, das sind so die ersten Ansätze einer Gesellschaft und da bin ich drin, ist ein bisschen auch so eine Masse, ne, so eine Masse, da ist noch keine Gruppe sozusagen, die ich bewusst gewählt habe, sondern ich wachse in eine Gesellschaft hinein und dann, um da sein zu können, gibt es das Wir. Anders kann ich ja so nicht sein. Ne? So wie kleine Kinder das im Grunde erleben, wenn sie in den Kindergarten oder in die Schule gehen.
Aber da würde man doch jetzt sofort dran denken, naja, aber ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, mit dem Wir hat doch keiner ein Problem.
Ja, wenn man tiefer hinschaut, gibt es schon, das ist schon oft eine innere Rebellion. Was möchte die Gesellschaft? Man darf nicht vergessen, das Sakralchakra ist, man nennt das die niedere Emotion, das ist noch nicht die hochentwickelte, das ist eine bewusste Entscheidung von mir, sondern wir sind eben als Menschen hier und deswegen müssen wir auch miteinander auskommen, sonst gibt es ja immer nur einer gegen alle oder jeder gegen jeden. Mhm. Das scheint so eine Farbe zu sein, das wird, glaube ich, nicht unbedingt immer als was Positives gesehen. Genauso ist es aber übrigens auch mit dem Herzchakra Grün. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass viele dieses Grün als so ein Mischelmaschel empfinden. Also nicht klar, nicht eindeutig, aber das nimmt ja im Grunde das Thema vom Sakralchakra nochmal auf und sagt, Leute, und jetzt gehen wir nochmal tiefer rein, jetzt sind wir noch mehr als Menschen miteinander verbunden und wir geben uns richtig Mühe und wir lieben uns und wir sind auf Augenhöhe.
Wir erinnern uns, Grün gehört zum Herzchakra.
Zum Herzchakra, genau.
Okay. Und die Farben darüber, werden die dann wieder leichter? Hellblau?
Nein, also da muss man tatsächlich sagen, dass die besonders, das dritte Auge und das Kronenchakra, das sind eigentlich eher Farben, die sind uns noch relativ unvertraut, und das ist auch richtig, wenn man die, ne, die Gesellschaft macht ja, wenn man so will, die menschliche Gesellschaft macht ja insgesamt Schritte in die Entwicklung, und bei den oberen Chakren sind wir irgendwie noch gar nicht wirklich, wir verstehen die noch gar nicht, man muss mal an Lila denken, also nicht alle, keine Ahnung, 10 Jahre kommt mal Lila als Modefarbe. Und die, einige sagen, oh Gott, schon wieder dieses Lila und kriegen eine Krise. Und also, oh, wie wunderbar. Also das trennt noch sehr. Das ist, gehört noch nicht ins allgemeine Farbverständnis, dass man sagt, oh fein, das ist eine Farbe wie jede andere. Ganz anders ist es allerdings tatsächlich mit dem Hellblau zum Halschakra. Das ist ja eine mentale Farbe. Also unsere Kommunikation bedeutet, unsere Fähigkeit zur Kommunikation bedeutet das. Und das scheint so zu sein, wenn man sich mal umschaut, dass die Leute, dass die Menschen das tatsächlich scheinbar schon verstanden haben. Denn ich meine, Bürohemden sind immer hellblau.
Ja, überhaupt die komplette Businesswelt, wo es um Kommunikation, genau, um eine gewisse Seriosität und so weiter geht, ist immer im Blau, im Blaubereich anzusiedeln. Genau. Ich würde gerne noch ein bisschen in den Farben rumstauchern, weil ich das so spannend finde. Und ich möchte auch nochmal auf Orange kommen. Wenn ich Orange höre, dann denke ich immer an die Küchenlampe meiner Eltern. Ich bin in den 70er Jahren groß geworden. Und es war nicht nur die Küchenlampe, sondern ich habe das Gefühl, die ganzen 70er Jahre waren orange.
Ja, die waren orange und braun und viel grün übrigens auch. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch
Flower Power.
Ja, genau so ist es. Nicht? Das war nicht die 60er, 70er Jahre, das waren ja, sagt man jetzt, wenn man so will, der erste Wassermann-Einschub gewesen. Ne? Wo die Menschen sagen, ach Leute, jetzt lasst mal. Lasst uns doch Frieden haben, lasst uns doch miteinander auf eine gute Weise umgehen, lasst uns doch uns mehr als Gemeinschaft sehen. Ne? Und da kann es ja nicht anders, das ist ein gutes Beispiel von dir, da kann es gar nicht anders sein, dass wir eben diese Farben in uns nach vorne nehmen, ne? Dieses, das erste Wir, das Orange des Sakralchakras und auch das Grün des Herzchakras. Gar keine, auch Lila war übrigens sehr vertreten, nicht? Die spirituelle Farbe. Ne?
Ja, stimmt.
All diese Farben, die signalisieren oder die in sich, nicht nur signalisieren, sondern die in sich die Energie tragen, Menschen füreinander zu öffnen, ins Verstehen zu bringen und zusammenzubringen.
Das ist eigentlich auch eine ganz tolle Beschreibung, die du jetzt gerade gegeben hast für die, wie nennt man das denn, Kutte, Garderobe? Talare, der Buddhisten.
Richtig.
Die ja mit Orange unterwegs sind.
Ja, das war ihr tiefstes Bemühen. Ihr tiefstes, weil sie ja, ne, das ist ja auch eine religiöse Form gewesen, die sich auch bewusst an die ganz normalen Menschen wendete. Also nicht gleich ganz nach oben, wie der Papst. Ne? Ich bin hier ganz oben im Purpur-Lila mit Gott schon verbunden. Sondern den Buddhisten ging es um die einfachen Menschen. Und dann kann es tatsächlich nur das Orange des Sakralchakras sein.
Und glaube ich eben auch um die Gemeinschaft.
Um die Gemeinschaft, richtig. Ja. Dass sie dich trägt. Dass sie.
Nun hast du vorhin beiläufig gesagt, also so mit Lila und Purpur und so weiter, da tun wir uns alle noch ein bisschen schwer. Und dann dachte ich ja, vor allem Männer tun sich, glaube ich, damit schwer. Ich kenne kaum jemanden, der irgendwie als Mann, der irgendwie sagt, Lila ist so meine Lieblingsfarbe. Ich mag rosa wahnsinnig gerne und auch lila. Ich bin totaler Fan davon.
Voll.
Ja, aber eher ungewöhnlich.
Aber du würdest dich nicht unbedingt trauen, das täglich nach draußen zu zeigen.
Ach doch, ja? Eigentlich schon, ja. Also ich habe auch, es gibt ein Hemd, das ist lila, beziehungsweise ich habe lila Pullis gehabt.
Ah, super.
Auch Flieder liebe ich sehr.
Wunderschöne Farbe, ist eine tolle Heilfarbe.
Warum haben scheinbar Männer größere Schwierigkeiten damit? Oder kommt es mir nur so vor, weil die das stärker ab?
Nee, das ist schon, aber das ist auch tatsächlich ein bisschen historisch zu sehen, nicht? Wir denken mal als Mittelalter, ne, da waren die Männer, weil sie noch die Herren der Schöpfung waren, also Patriarchat, hat sich doch unfassbar knallige Farben erlaubt, ne, so Renaissance oder Barock, ne, war farbenprächtig, war in der Farbe kaum zu stoppen. Das waren aber auch tatsächlich Zeiten, das hatte mehr mit der Herrschaftsfähigkeit der Männer noch zu tun. Und ab ungefähr so Ende des 18. Jahrhunderts begann ja im Grunde die mentale Zeit. Nicht Voltaire, nicht Descartes, die haben das Denken eingeleitet und haben gesagt, die mentale Ebene ist die wichtigere Ebene. Und nun sind ja Männer, wenn man jetzt die Energie der Männer und der Frauen vergleichen würde, haben Männer ja tatsächlich anteilig einen höheren Anteil an mentaler Energie und einen kleineren, männlicher mentaler Energie und einen kleineren Anteil an weiblicher Energie. Bei den Frauen ist das genau umgekehrt. Es ist einfach auch hormonell nachzuweisen. Und deswegen tendieren tatsächlich die Männer sowieso grundsätzlich immer mehr zu den Farben des Halschakras. Mhm. Und es wäre blau zum Beispiel. Oder auch Farben, die, wenn man so will, eher ein bisschen runtergedimmt sind, ne? Weil die mentale Ebene, diese Denkebene gar nicht so sehr auf Farben anspricht. Mhm. Die emotionale Ebene spricht mehr auf Farben an, okay. Auf Farbenergie.
Was sagt es denn aus, wenn jemand zu mir sagt, also Markus, das Grün steht dir aber nicht so gut.
Ja, da müsste man...
Ist das ja, dann das wirklich so?
Das passiert ja häufig, nein. Also meistens ist es tatsächlich eher so, dass der Betrachter dich mit der Farbe oder durch die Farbe, die du da gerade trägst, möglicherweise nicht gut sehen kann, weil er selber mit dieser Farbe eine Energie verbindet, die ihm selber nicht geheuer ist. Ne? Stell dir mal vor, jemand läuft also im prallen Lila oder nochmal die buddhistischen orangefarbenen Mönche, sind ja für viele möglicherweise auch kein Anblick gewesen, den sie gut ertragen konnten, weil sie selber mit dieser Energie nicht so gut zurechtkommen.
Das habe ich bei Rot ein bisschen. Menschen mit roten Brillen zum Beispiel, da bleibe ich immer dran kleben. Mhm. Also das ist so, und auch wenn ich bin ja viel auf den sozialen Kanälen unterwegs und wenn ich dort ein bestimmtes Klientel in roten Klamotten sehe, kriege ich auch mal ein bisschen die Krise und denke so, warum? Warum musst du das machen? Und ich wahrscheinlich glaub, das hat das mehr mit mir zu tun.
Ja, das geht uns allen so. Es zeigt eigentlich, das muss kein Defizit sein, ne, sondern das zeigt uns vielleicht auch nur, wie wir energetisch aufgestellt sind, welche Farben. Wir alle brauchen ja in jeder Inkarnation im Grunde bestimmte Farben oder sprich bestimmte Energien, die wir heilen wollen, die wir vervollständigen wollen. Andere treten da eher zurück, die brauchen wir in diesem Leben gar nicht so sehr. Und vielleicht werden wir durchs Umfeld ein bisschen zu sehr daran erinnert, dass da vielleicht bei den anderen ein Übermaß ist.
Wie können wir jetzt selbst mit Farben positiv umgehen? Also vielleicht sogar in diesem therapeutischen Kontext oder in den selbsttherapeutischen, in dem heilsamen Kontext.
Ja, du meinst jetzt eher, was unser tägliches erstmal anbelangt, also nicht das reine Training damit. Ich glaube, da hilft auf jeden Fall schon mal Achtsamkeit. Also ich würde erst vielleicht so ein bisschen ans Herz legen, dass man täglich mal ein bisschen überhaupt schaut, wenn ich so mich anziehe oder wenn ich durch meine Räume gehe oder Menschen treffe, dass ich überhaupt bemerke, was macht Farbe mit mir, weil die macht nämlich sehr wohl was, wie du das sagst. Nicht nur, wir gehen dann nach Hause oder du gehst dann nach Hause und ich sage, das war aber, die ist rot irgendwie. Und dann wird es aber zur Seite gelegt, weil man tatsächlich das für ganz normal hält, dass wir so miteinander aufgestellt sind. Eine größere Achtsamkeit würde tatsächlich dazu führen, wenn ich da nur drauf achte und sage, aha, dann geht automatisch die Energie auch mehr zu den Chakren, wo vielleicht bei mir das Thema ist, wird schon von allein mit einer anderen Energie versorgt. Und dann können schon andere Prozesse sozusagen in mir stattfinden.
Das wäre eigentlich eine ganz tolle Vorbereitungsübung für den Workshop. Also den man sozusagen, bevor der Workshop, das geht am 20. Januar los, zu den Terminen kommen wir gleich noch. Das wäre eigentlich eine tolle Geschichte, um damit schon mal anzufangen. Also auch wenn
eine gute Anregung, nehmen wir mit rein.
Auch wenn man nicht zum Workshop geht, ist es natürlich gut, sich Gedanken darüber zu machen. Können wir unsere Sinne, du hast von den fünf Sinnen gesprochen, und nicht alle Sinne, also es ist ja eigentlich erstmal nur scheinbar das Sehen, können wir unsere Sinne nutzen, um Farben eben nicht nur zu sehen, sondern sie vielleicht auch anders wahrzunehmen, zu fühlen oder zu hören oder zu, ich weiß es nicht.
Ja, tatsächlich arbeiten in diesem Fall bei den Farben die Augen mit der Haptik zusammen, nicht? Mit den Händen zusammen, ne? Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir nehmen wir mal einen Stoff, ist so richtig, hat so für uns eine unfassbar schöne Farbe. Also für mich wäre es dann wieder orange, nicht? Schon allein mit den Händen drüber zu streichen, das muss man mal probieren, nicht? Wie es mir geht, wenn ich über eine Farbe, die ich sehr liebe, streiche und eine Farbe, wo sage ich, oh nee, die mag ich irgendwie gar nicht. Und wenn ich dann so in meine Hände reinfühle, dann sind es nicht nur die Augen, die da eine Abwehr haben oder eine Zuneigung, sondern auch die Hände, die etwas aufnehmen tatsächlich, ohne dass wir es merken. nimmt unser Handchakra, wenn ich jetzt hier über was drüber streiche, macht das Handchakra, was es sagt. Zum Beispiel hier, da diese, deine schönen Steine liegen ja auf einem schwarzen Tuch hier. Und dann sagt mein Handchakra, nö, nicht unbedingt heute. Das merke ich gar nicht. Mein Handchakra ist ja ein Kontaktchakra. Da nehme ich immer Energie mit auf. Nicht umsonst fassen wir uns mit den Händen ja an und es macht was mit uns energetisch. Und dann könnte mein Handchakra etwas verweigern, sag ich, nö, mache ich nicht, oder sich sehr öffnen dafür, also allein haptisch. Ne?
Ach, das ist spannend.
Mhm. Machen wir sehr automatisch die ganze Zeit, oder wenn wir so eine, ne, du hast so eine wunderschöne Farbe auch in deiner Couch, und wenn wir mal überlegen.
Über B sprechen wir gleich noch.
Genau, wenn wir da so drüber, wenn wir, und dann streichen wir über was anderes drüber. Das ist eine Energie, die transportiert wird genau in dem Moment. Nur, dass uns das tatsächlich nicht auffällt, aber es ist so.
Wunderbar. Das ist die nächste Übung, die man vorher schon machen kann, bevor man bei dem Workshop aufschlägt, um das mal für sich rauszufinden. Mhm. Und vielleicht merkt man was, vielleicht merkt man auch nichts, das ist ja auch okay. Aber man kann das mal ausprobieren, finde ich toll. Jetzt bin ich über einen Punkt noch nicht ganz hinweg, da würde ich nochmal gerne, ich springe jetzt ein bisschen, sorry, aber über die Modeindustrie würde ich ganz gerne nochmal sprechen, weil, und du hast jetzt Beige zum Beispiel angesprochen, weil wir ja in jedem Jahr eigentlich eine Farbpalette vorgesetzt bekommen, wir Menschen von der Modeindustrie, und die sagen, so, das sind jetzt die Farben des Sommers oder das ist jetzt die Farbe von 2024. Mhm. Woher nehmen die die Farbe? Ist das einfach, wir machen eine Umfrage und dann, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, woher nehmen die Farbe?
Also tatsächlich, also zumindest weiß ich das auch mal aus meinem Studium, da konnte man das auch schon sehr gut beobachten. Tatsächlich ist es eigentlich so, dass die Menschen, die Mode kreieren, sprich nicht nur die Schnitte, sondern eben besonders auch die Farben. Mhm. Man würde, wie ich das vorhin sagte, tatsächlich sagen, die haben das Ohr am Gleis. Aber welches Gleis beobachten die? Die beobachten dann natürlich verschiedene Strömungen. Meistens die jungen Menschen, weil die jungen Menschen sind ja, man könnte fast sagen, die einzige Generation, die tatsächlich noch die Lust, den Mut hat und die Courage zu sagen, ach, wir nehmen jetzt mal diese Farbe. Weil wir wollen uns absetzen, wir wollen unser Lebensgefühl damit ausdrücken. Und das kann aber tatsächlich alles Mögliche. Das kann tiefes Schwarz sein, was wir ja auch in vielen Jahrzehnten gehabt haben.
80er Jahre fällt mir da
genau, dahin. Oder Grau, was wir auch jetzt sehr, sehr lange hatten. Oder Knallefarben. Und das greifen eigentlich Modeschöpfer. Also das ist der eine Teil, den sie aufgreifen. Dann greifen sie aber auch tatsächlich auch die Tendenzen, man könnte fast sagen, einmal ganz nach unten geschaut, also die jungen Leute oder das, was auf der Straße passiert, und ganz nach oben geschaut, das, was die, wo alle Menschen oder viele vielleicht insgeheim auch hinschauen, was die, die sozusagen die Macht in Händen haben, das Sagen haben, die Reichen, die Influencer, die, wer auch immer, ganz, es können ja verschiedene Gruppen sein. Und das ergibt dann tatsächlich so ein Gemisch. Also man kann keineswegs sagen, dass, und das würde auch gar nicht funktionieren, ne? Die Designer und die Modeindustrie muss verdienen. Und die würde auf gar keinen Fall sich hinsetzen und sagen, ach, wir denken uns mal was aus, sondern das ist wirklich sehr hingelauscht. Worauf reagiert jetzt nicht der Einzelne, sondern worauf reagiert die Masse?
Und die Masse reagiert darauf intuitiv, ja?
Genau,
die merken sozusagen, es ist jetzt gerade hier irgendwie ein Zeitthema und deswegen.
Das finde ich sowieso sehr spannend, weil wir ja als Einzelpersonen energetisch sind, aber wir sind ja im Grunde fast energetischer, wenn wir als Menge, als Menschenmasse oder als große Gesellschaft etwas wahrnehmen. Das tun wir sehr wohl energetisch.
Jetzt hast
das ist schon sehr klug, was die Designer da machen.
Jetzt hast du gerade das Beige meiner Couch angesprochen. Mhm. Beige ist tatsächlich gerade ein großes Thema, wenn man sich auch die sozialen Netzwerke anschaut. Mhm. Und das wird sogar von PsychologInnen untersucht. Und es gibt diesen Begriff der Sad Beige Mom. Also der Mutter, die das Kinderzimmer, es geht dabei tatsächlich um das Kinderzimmer, farblos einrichtet. Und die Psychologen machen sich Gedanken oder sorgen darum, dass die Kinder quasi mit zu wenig Emotionen eigentlich konfrontiert werden. Mhm. Was sagst denn du dazu?
Ja, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil da tatsächlich, das ist so ein schönes Beispiel für das, was ich eben sagte. Wer hat hier die Macht? Man muss zum Beige sagen, Beige ist ja die Farbe der geschlossenen, heilen Aura, ne? Die wir so noch gar nicht wirklich wahrnehmen, weil wir sie oft auch so noch gar nicht brauchen. Wir gehen ja durch verschiedene Phasen durch, wir müssen vielleicht das knallige, mutige Rot kennenlernen oder das tolle, ich habe nur Freunde grün oder egal was, ne? Oder das Kommunikative oder den Ausbruch, nicht? Aber das Beige ist die Farbe, die dann tatsächlich für uns fast unerlässlich ist, wenn wir mit vielem im Frieden sind. Wenn es uns gut geht, wenn wir heil sind, dann nehmen wir das aurische Beige mehr wahr und fühlen uns da drin wohl. Nun hattest du aber gesagt, zäh, Beige, Mom. Es gibt ja so eine Bewegung, die, nicht, so, wo viele nach außen geben möchten, das sind ja dann tatsächlich oft Menschen, die Therapeuten sind, Psychologen, vielleicht, ich will jetzt keinem zu nahe treten, die sagen, wir sind eigentlich heil, ne? Wir bewerten auch nicht, wir wollen euch jetzt nicht in die unteren Chakren ziehen oder nach oben, ne? Wir bewerten nicht, wir sind heil und das bieten wir euch an. Das ist aber für Erwachsene gut, das ist ja ein Zustand, der zu erreichen wäre, auf den wir uns hin entwickeln. Kinder sollten aber tatsächlich, da bin ich auch so ein bisschen auch bei der Deutung, sollten die Möglichkeit haben, dass ihre eigenen Chakren, ne, die sie gerade erst kennenlernen, die sie entwickeln, dass sie die auch wirklich kennenlernen und dass sie die Energie, also dass sie durch die Farbe eine unterstützende Energie bekommen.
Ja, das bin ich total bei dir, aber auch vorher habe ich schon gedacht, oh ja, wo du sagtest, dass die sind ja nicht nur Frauen, sind bestimmt auch Männer, dass die eben dieses Heile, dieses Ausgeglichene, dieses total Offene, ich glaube nicht, dass sie das alle schon haben.
Nein, deswegen sagte ich, das ist ein bisschen leider eben ein Machtinstrument. Ne? So wie die Päpste ihr Rot haben, haben manche heute dieses Beige so ein bisschen.
Und wollen, darzustellen, ich bin schon da.
Ne? Okay. Was mir aber tatsächlich auch sehr in Erinnerung geblieben ist, weil du das heute mit dem Beige sagst, das erinnere ich bei all den Jahren, als zum Beispiel Therapeuten eigentlich fast immer nur schwarz trugen.
Ja.
Das hat sowas, uns kann nichts erschüttern. Wir sind sozusagen mit allem, gegen alles gefeit und es kann uns nichts anhaben. Es war eine ganz andere mentale Energie da, ne, die tatsächlich heute sich verändert hat. Nichtsdestotrotz, stimme ich dir zu. Es ist, finde ich, ist in jedem Falle etwas, was nicht unbedingt, also zu diesen Zwecken, guck mal, da bin ich schon oder da bin ich bereits, genutzt werden.
Aber wir beißen uns an Beige fest. Aber weil ich das so spannend finde, es gibt nämlich auch dieses Phänomen, und das hat mir mal irgendjemand gesagt, und da habe ich gedacht, oh mein Gott, ja, das ist tatsächlich so, dass Oma und Opas eigentlich immer Beiger trugen. Ja. Also meine Oma hatte dann irgendwann eben beigefarbene und braune Röcke an. Und dann waren auch immer beigefarbene Schuhe mit Löcher drin und Strickjacken und so weiter.
Absolut. Ich kenne es von meinen Eltern auch. Die hatten diese beigefarbenen gleichen Windjacken und wusstest gar nicht was.
Und man ist ja versucht, sie deswegen auszulachen oder das zu verurteilen und zu sagen, mein Gott, warum zieht ihr euch eigentlich so unmodisch an? Mhm. Aber mit der Erklärung, die du gerade gegeben hast, ist das ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Macht das Sinn, nicht? Weil viele ältere Leute, Markus, sind dann tatsächlich, wenn ich an meine Eltern denke, die sind auch tatsächlich in diesem inneren Frieden. Ah, wir haben alles in der Welt jetzt gesehen, wir machen unseren Frieden damit. Da sind wir angekommen. Das finde ich zulässig.
Das ist toll.
Sie brauchen ganz bestimmte Farbenergien gar nicht mehr. Die sind da, es ist alles bearbeitet, alles genommen, alles durch den Körper geflutet. Und das ist sie sind sozusagen in dem Ort des aurischen Friedens, dem Beige, angekommen.
Was ist mit Weiß eigentlich?
Weiß ist eine Energie, Weiß ist eigentlich die Farbe, die alle anderen Farben in sich trägt, wenn man so will. Es ist die Hauptfarbe, was man nicht glauben mag, weil man ja eher mal denken würde, Schwarz ist nein, es ist Weiß. Weiß ist die Hauptfarbe, es ist die neben Lila eben die, wenn man so will, die Existenz der Seele. Also es symbolisiert die Seele.
Mhm. Ich denke gerade so an Hochzeitskleid zum Beispiel.
Ja, die Reinheit, nicht? Die Seele ist ja schließlich, wenn man so will, geht ja nicht in eine Inkarnation, sondern ist in ihrem ewigen Seinszustand, ne? Eindeutig und rein.
Und was auch interessant ist, worüber ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht habe, wenn wir über Trauer reden, dann denken wir in Deutschland erstmal an Schwarz.
Richtig.
Schauen wir aber, das ist jetzt ein bisschen makaber, schauen wir aber in den Sarg, dort ist alles weiß.
Ja.
Also das letzte Hemd ist weiß, das ist nicht schwarz.
Nee, und schau mal, wenn man zum Beispiel in östliche Länder, an östliche Länder denkt, da wird Trauer sehr häufig in weiß
gemacht. In weiß gemacht, genau.
Genau aus dem Grunde. Nicht? Das geht, dieser Mensch geht zur Seele zurück, zur Reinheit, zur reinen Seinsform. Während wir das Schwarz, ich finde Schwarz ist ja trotzdem eine sehr tolle Farbe, Schwarz bedeutet eigentlich im übertragenen Sinne, es ist die absolute Akzeptanz dessen, was ist. Das soll uns helfen, die Akzeptanz des Gehens eines Menschen zu lernen. Aber gleichzeitig würde ein nächster Schritt auch sinnvoll sein, ihn dann in die völlige, in das reine Sein, in das er zurückgeht, zu entlassen.
Schön gesagt. Kommen wir zu deinem Workshop. Kommen wir zu eurem Workshop. Mhm. Das ist eine Workshop-Reihe, die beginnt ab dem 20. Januar. Mhm. Ist dann, also man kann einzelne Workshop-Elemente sozusagen besuchen, man kann sich einen Termin raussuchen, ist auch relativ kurz, startet immer um 14.30 Uhr und geht dann, sag mal, zwei,
Wir haben Stunden. So gerechnet, so ein bisschen fließend, 2 bis 3 Stunden. Es soll wirklich nur klein und fein sein.
Insgesamt sind es?
7.
Wer aufgepasst hat, weiß es, 7, genau.
Warum 7?
Genau. 7 Chakren, 7 genau. Farben, über die ihr redet. Und es ist tatsächlich so, dass jeder Termin einer Farbe zugeordnet ist, oder?
Ja, das ist richtig. Wir beginnen auch, wie wir es eben erklärt haben, von unten, wie sich das gehört und gehen dann ordentlich nach oben weiter. Aber selbstverständlich gibt es dann natürlich immer so kleine, ne? Man kann das nicht so trennen, natürlich, wenn das Herz mit rein muss oder das Denken, ne? Geht es auch ein bisschen mit rein, aber es gibt immer eine Hauptfarbe.
Die Farben und die Termine kann man nachlesen auf deiner Website. Mhm. Da haben wir das alles draufgeschrieben, heikeperakis.de. Und dann wird man, wenn man auf der Hauptseite ist, sieht man einen Button, wo man dann eben auf die ganzen Termine gehen kann. Das Ganze geht also bis zum 20. April, ist immer so alle 2 Wochen. Und jeder wird sich natürlich jetzt fragen, okay, was machen wir denn da? Mhm. Mhm. Was machst du denn da? Was machst du da? Und später frage ich Isabel, was sie da macht.
Isabel und wir arbeiten ja sozusagen einander zu. Das geht schön ineinander über die beiden Techniken. Also was ich mache, ist einfach Folgendes. Es wird erstmal natürlich ein kleines bisschen so über das Chakra und die Farbe selber so ein bisschen gesprochen. Aber wesentlich soll also in diesen kleinen Mini-Workshops eben nicht so viel theoretisiert werden, sondern, und das finde ich ja gerade so schön an der Farbe, dass wir mit kleinen, feinen Übungen selber bemerken, wie gut wir im Grunde mal in die Tiefe einer Farbe und auch in das, was sie uns geben kann, reingehen können. Wir machen so kleine, ne? Ich nenne das immer so Fingerübungen, was immer sehr, sehr schön ist, wo Menschen sofort und sehr schnell merken, wow, hier ist ja wirklich was, was ich wahrnehme bei mir und was ich dann auch selber bemerke und was ich übrigens auch selber einsetzen kann. So meine erste Übung ist immer, dass man so Handflächen aneinander hält. Und dann die Leute, Teilnehmerinnen, Teilnehmer bittet, dass sie einfach mal eine Farbe dazwischen entwickeln. Und dann merkt jeder sofort, wow, die Farben selber, jeder einzelne, wenn ich die da unterschiedlich reingebe, macht was ganz anderes mit mir. Ich kann tatsächlich im Grunde auch gar nicht bestimmen. Besonders spannend ist es immer bei Rot und Blau. Das ist immer so ein schöner Eingang, weil Rot ist eine dichte Farbe, die hält die Hände fast zusammen. Und während Hellblau, so ein schöner Gegensatz dazu, da kann man dann immer sehen, wie die Leute automatisch, wenn sie das im Anschluss zwischen ihren Händen dann formulieren, es wird immer weiter sozusagen. Die stoßen, wenn die nebeneinander sozusagen beim Nebenmann und die Hand an, weil sie also den Raum für diese Farbe brauchen. Und so sind alle Farben tatsächlich völlig unter und gehen auch bei uns in unterschiedliche Körperzonen rein. Und wir werden natürlich darüber reden, was macht das, ne, was bedeutet. Man kann dann auch sehr, sehr schön mit damit arbeiten, vielleicht auch auf der inneren Ebene mit einem Menschen in Frieden zu kommen, indem man die nach Farben fragt, was sie haben möchte. Ist auch eine wunderbare Übung und das ist eine feine Energie, die niemandem zu nahe tritt.
Das ist auch etwas, wenn ich das sagen darf, du musst da nicht genau drauf eingehen, aber das ist auch etwas, worüber du mir berichtet hast und sagst, dass du selber da auch schon ganz positive Erfahrung mitgemacht hast.
Ja.
Mit einer Person, in der du, wo es einen Konflikt gab.
Große Schwierigkeiten gab, ne? Genau, wenn man besonders bei Konfliktpersonen ist, immer vorausgesetzt, selbstverständlich, aber da achten wir auch alle drauf, die Freiwilligkeit, ne? Man macht das mit niemandem, der schon von Beginn auf der inneren Ebene sagt, lass mal, nein, auf gar keinen Fall. Aber wenn das ist, das also, weil die Farbe selber hat eben auch tatsächlich keine Bewertung, ne? ich kann da nichts rein, selbst wenn wir vorher.
Stimmt, da kann man nicht, man kann nicht rumdiskutieren, man kann nicht manipulieren, nein, sondern das ist, nein, die Farbe wirkt aus sich heraus, so weil wir sie es gar nicht verstehen eigentlich.
Weil, ne? Das hast du sehr gut gesagt, weil wir die Tiefe und das, was sie eigentlich macht, wo sie hin will, wo sie, wohin sie vordringt, gar nicht wahrnehmen, und sie macht es aber. Sie macht es einfach. Wir brauchen aber von uns einfach nur so von unserem Zentrum aus, von unserem Herzchakra aus, einfach nur die Energie, dass sie losgeht.
Nun hat man die Möglichkeit, natürlich alle Workshops zu besuchen. Mhm. Das ist eine gute Idee. Oder man hat die Möglichkeit, nur einen einzigen oder einzelne zu besuchen, mhm, je nachdem, wie das passt mit den Terminen auch. Ich frage mich nur gerade, wenn ich jetzt nicht alle besuche und ich müsste auswählen, zu welchem ich gehe. Nehme ich da meine Lieblingsfarbe oder nehme ich dann die Farbe, die mich am meisten abstößt?
Ich würde beides tatsächlich empfehlen. Also ich würde eine Lieblings, wenn ich nehme, ich will nur zweimal hingehen, dann, ja, würde ich meine Lieblingsfarbe nehmen und die Farbe, die ich gar nicht mag.
Ach, das ist ja toll.
Damit ich dann endlich mal herausfinde, was ist da eigentlich los bei mir? Weil das muss man wirklich sagen, diese Energie der Farben ist einfach im tiefsten Sinne gütig. Bleiben wir mal beim Orange wieder. Orange ist, man tut Orange sowieso Unrecht, und sie ist im tiefsten Sinne gütig. Und wenn ich es zulasse, dass ich, nehmen wir mal ein Orange, einfach mal in meinem Sakralchakra fließen lasse, dann werde ich erstaunt sein, was es an Güte, an liebevollem Einverständnis, an schönem Fluss, was es wirklich bewirkt, was es mit mir macht und auch mit den anderen dann macht. Ne?
Und wenn man auf deine Seite geht, dort wird man ein tolles Motiv zu diesem Workshop sehen, mit ganz unterschiedlichen Farben drin. Ich kann mir vorstellen, dass du über dieses, also ein Bild, was auch tatsächlich extra angefertigt wurde, ein Kunstwerk. Ich kann mir vorstellen, dass du im Workshop darüber selber noch ein bisschen was erzählen willst. Wir wollen es auch nur anreißen, mhm, aber vielleicht kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen oder sowas, dass, ja, für die Leute, die sich auf die Seite das anschauen, dass die gleich damit, ja, was anfangen können.
Ja, sage ich sehr gerne. Ich darf, glaube ich, vorab sagen, das hat mein Sohn gemacht, der Jorgos. Und der macht nämlich seit vielen Jahren, ist er auch künstlerisch sehr tätig. Und ich habe dem das eigentlich selber sehr überlassen. Und deswegen war ich wirklich so erfreut und überrascht. Ich habe ihm selber überlassen, ich habe gesagt, du so und so und das machen wir. Und guck doch mal, du kennst ja meine Arbeit ja auch ein kleines bisschen. Und deswegen habe ich mich wirklich besonders gefreut. Ich habe ihm auch die Farbwahl überlassen, dass er tatsächlich, wie ich es mir innerlich fast gewünscht hatte, ins Rosa, ins Pink-Rosa gegangen ist und auch ins Blau, ne? Weil tatsächlich, was eröffnet uns, auch wenn wir das jetzt vielleicht ein bisschen sonderbar finden, was eröffnet uns am meisten tatsächlich die Welt und das Leben und wie wir damit umgehen? Das ist das Rosa, auch wenn es kaum einer glauben mag, nicht? Also diese armen Mädels mit ihren Barbie-pinkfarbenen Räumen, das ist sicher sehr extrem. Gleichzeitig machen aber diese kleinen Mädchen schon was sehr Erstaunliches von ganz alleine, ne? Weil sie sagen, ich brauche ganz viel Zuneigung und Offenheit zu der Energie der Welt. Und ich finde, das liegt in diesem Bild, finde ich sehr, also er hat ja, wie gesagt, die wichtigsten Akzente durch das Rosa gesetzt. Lasst euch ein, Leute, ne? Und das Hellblau heißt ja in dem Zusammenhang, das gehört ja zu den, also das Rosa nimmt alles mit rein, Hellblau gehört eher zu den oberen Chakren und sagt, ne, seid offen, kommuniziert, teilt euch mit, teilt eure Farben untereinander, verbindet die untereinander. Und er hat so ganz kleine Akzente von allen anderen Farben auch noch kurz mit
rein. Orange, finde ich, ist auch, also ist zwar nicht in der Fläche, aber so groß, aber trotzdem ganz, kommt ganz schön aus dem Hintergrund
es
heraus.
Es zieht wieder zusammen so ein bisschen, wenn man, ja, genau, ne, es nimmt, es hält das Bild, wie gesagt, zusammen wieder.
Große Dynamik drin in dem Rosa.
Ja,
ein tolles Bild, ich mag es sehr.
Finde ich auch.
Kann man entdecken auf herreikeperakis.de. Dort findet man auch die Workshop-Termine. Dort findet man auch den Ort. Das Ganze findet nämlich statt in der Naturheilpraxis von Isabel Manich. Und mit Isabel treffe ich mich ja gleich noch und dann reden wir nochmal weiter. Aber zum Schluss, Heike, wir hatten ja deinen Stein, wir hatten Isabel Stein und ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe die ganze Zeit, ich gucke die ganze Zeit auf die Steine und auf die Farben und es gibt zwei, die ich so sehr präferiere. Aha. Das wäre.
Hätte ich gedacht, ja.
Hättest du wirklich?
Klar, ja,
wirklich?
Natürlich.
Das ist einmal.
Also die sowieso, gar keine Frage.
Einmal lila und grün. Magst du noch was sagen?
Ja, schön, toll. Markus. Das ist, ne, das ist ja die Herzchakra-Farbe. Das ist dein, das ist klar. Du mit deinem großen Herzen, das kann gar nicht anders sein. Dass du nicht, du kannst nur dieses Grün, oder? Ne? Das ist dein, das bist du auf Augenhöhe immer mit den Menschen. Ne? Auf Augenhöhe mit dir und deinen Themen und auf Augenhöhe mit den Menschen. Gar keine Frage. Große Liebe, großes Herz. Und das ist natürlich die Spiritualität. Ne? Das heißt, also hierzu muss man sagen, zu diesem Lila, manchmal haben wir es ja bevorzugt in manchen Zeiten, dann heißt es, dass wir in dieser Zeit ganz besonders nach der Sinnhaftigkeit suchen. Die Sinnhaftigkeit, die jeweils eine besondere Lebensphase, da schmunzelst du schon.
Ja, total.
Das heißt, das betrifft nicht unbedingt immer das ganze Leben, sondern eher, was in dieser Phase ist für mich sinnhaft. Und Sinnhaftigkeit weist eigentlich immer auf etwas hin, was größer ist als ich. Sagen wir mal, um Hilfe, ne? Was ist denn hier sinnhaft? Weil der Bäcker um die Ecke kann es mir bestimmt vielleicht auch sagen, aber nicht unbedingt. Da muss ich aber an eine bestimmte Stelle mich richten. Und deswegen passt das super zu dir. Also, es wird hier was gefunden, sozusagen. Für dich.
Jetzt sitze ich hier und grinse und schaue in das Winter oder auf das winterliche Hamburg,
was ich. Die Sinnhaftigkeit des Herzens ist und auf dem Wege.
Toll. Heike, vielen Dank. Ich wünsche euch einen wunderbaren Workshop. Ich überlege, zu welcher Farbe ich dazu komme. Ich habe mich noch nicht entschieden. Und alle, die noch Fragen haben, können sich natürlich ganz normal an dich wenden. Alle, die sich anmelden können, das kann man auf der Seite. Das geht dann per Mail an Isabel. Die kümmert sich sozusagen dann darum. Der Workshop findet immer an einem Samstag statt, startet ist immer um 14.30 Uhr. Alle weiteren Informationen, was man mitbringen soll, wo das genau ist, Parkplätze und so weiter, steht alles auf der Seite. Und wer darüber hinaus mit dir arbeiten möchte, gerade so zum Ende des Jahres, zum Anfang des Jahres, ist das ja vielleicht auch ein großes Anliegen und eine große Freude, der soll sich einfach bei dir melden über die üblichen Kanäle und dann wird das gut. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir für das Gespräch, wie immer schön.
Ich hatte es ja schon angekündigt. Jetzt ist Isabel da. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Total schön, dass du da bist. Schade, dass es gemeinsam mit Heike nicht geklappt hat, aber so können wir uns sozusagen im Gespräch auch ganz aufeinander konzentrieren. Ich habe genau wie bei Heike die Steine hier hingelegt mit den ganzen Farben. Und du hast du mir schon verraten, du hast dir schon einen Stein ausgesucht, oder? Welchen
genau,
denn?
Genau, diesen hier.
Ja, ist ein Rosenquarz.
Den sofort, so wunderschön. Ich liebe die Farbe und auch tatsächlich aber auch die Form dieses Steins.
Der ist sehr groß, das ist so eine Art Handschmeichler, hat so einen, ich würde sagen, altrosa, ne, mit weißen Einschüssen.
Genau, ganz zart eigentlich und dennoch irgendwie ganz kraftvoll. Und als nächstes hätte mich dann dieser hier angesprochen.
Ach, guck mal, das ist auch mein Lieblingsstein gewesen, das hatte ich Heike ja auch gesagt. Und bei mir war es auch die Kombination zwischen dem Grünen und dem, ich habe mich für den entschieden, den Rosanen. Hm. Ich habe Heike ja von deiner Lieblingsfarbe erzählt.
Ja.
Pink. Ich hatte dir extra noch eine Nachricht geschrieben und gesagt, Isabel, verrat mir da bitte deine Lieblingsfarbe, das hast du getan. Und du hast dir das Gespräch mit Heike auch schon angehört. Und findest du dich da wieder in den Punkten, die sie so erzählt hat?
Absolut, absolut. Ich konnte sofort verstehen, ich sprach vorhin davon, ich habe diesen einen pinken Pullover, den ich so gerne jetzt angezogen hätte. Und sie sprach davon, es soll diese Anziehung zu dem Schönen im Leben sein und es soll einfach nur alles schön und gut und wie auch immer, also sehr, sehr positiv, also ein bisschen auch übertrieben in diese Richtung. Und wenn ich diesen Pullover anziehe, dann ist es wirklich unglaublich, wie ich dann strahle. Ich krieg eine andere Energie, eine andere Ausstrahlung mit diesem Pink. Nun bin ich jemand, der braucht auch Farbe. Ich brauche wirklich Farbe. Wenn ich ein Beige oder ein blasses Gelb oder so trage, sehe ich direkt krank aus.
Heute bist du rot-weiß gestreift. Mhm. Fast weihnachtlich, aber es ist eigentlich, würde ich eher sagen, so ein bisschen Saint-Tropez, so ein bisschen Südfrankreich. Du warst nämlich auch gerade im Urlaub. War Pink schon immer deine Farbe?
Nein, das hat sich entwickelt. Früher war es, ich weiß noch, als Mädchen, rot.
Ah, okay.
Wirklich dieses Rot, dieses Nagellackrot, was man mit dem Herzen verbindet. So.
Im Grunde das, was du jetzt auch trägst, oder?
Das ist ein bisschen Bordeaux.
Ah, okay, ist ein bisschen dunkler. Isabel, ihr gebt den Workshop zusammen und du näherst dich dem Thema, aber auf eine ganz andere Art und Weise, und zwar über den Körper. Du bist Körpertherapeutin und arbeitest mit einem ganz alten System, der Lehre des Jin Shin Shih Tzu. Wird das so ausgesprochen?
Ja, fast.
So ähnlich, sag genau. Du es bitte.
Alle müssen darüber lachen. Die einen sagen Jinshin Jitsu und die anderen sagen Jinshin Jitsu.
Ich meinte beides. Und was ist das für eine Lehre?
Das ist eine ganz, ganz alte japanische Heilkunst. Das beschränkt es aber auf die Heilkunst. Im Grunde ist es eine Lebensphilosophie. Wie das Leben, die Energien aufgebaut sind und zu dem Leben führen, was wir heute so leben. Und gleichzeitig bietet uns es eben ein System von energetischen Punkten an, mit denen wir arbeiten können, um den Körper in die Heilung zu begleiten.
Auf welcher Ebene ist das? Auf welcher Körperebene? Ist das sozusagen etwas, wo man ganz doll drücken muss? Oder ist das etwas, was ganz feinstofflich ist?
Das ist etwas, was ganz feinstofflich ist. Das ist auch immer so eine lustige Pointe. Wir arbeiten mit Energien und gleichzeitig mit unseren Händen. Und das ist so ähnlich, wie wenn du eine Autobatterie überbrücken willst, dann hast du diesen schwarzen und den roten Pol und die klemmst du einfach an und dann fließt die Energie, richtig? Ja. Du musst nicht doller klemmen, du musst nicht doll drücken. Die Energie fließt in dem Moment, wo sie Kontakt hat. Und das, genauso wenden wir das an in der Behandlung.
Ach, das ist ein sehr schönes Bild, was vor allen Dingen auch gerade so einen aktuellen Bezug hat, weil dein Auto liegen geblieben ist.
So ist es, genau.
Musste ich jetzt sehr lachen. Emotionen, und darum geht es ja, zeigen sich körperlich. Das kennen wir ja ganz klar zum Beispiel beim Thema Stress. Aber Stress ist wahrscheinlich eher so ein Begriff aus meinem Leben und für dich ist das eher so ein Sammelbegriff in deiner Arbeit. Da stecken ja ganz, ganz viele andere Emotionen drin in Stress. Was für Emotionen verbindest du damit?
Im Grunde finde ich, ist es schon ganz gut ausgedrückt, weil du sagtest, es drückt sich körperlich aus. Also wenn wir Stress haben, aktiviert es in uns den Sympathikus und es führt sofort dazu, dass die Muskeln sich anspannen. Wir spüren das meistens ganz doll im Schulter-Nackenbereich, ne? Schultern gehen hoch. Wir können Kopfschmerzen haben, wir haben Nackenprobleme. Aber das ist natürlich, ne? Herzschlag geht hoch, Blutdruck geht hoch, Atemfrequenz, das ist alles auf Alarm gestellt. Und das ist der Ausdruck des Körpers, tatsächlich eigentlich für ein feinstoffliches Problem, weil Stress ist was Feinstoffliches.
Aber was ist denn Stress? Also was für Emotionen, was für Gefühle stehen denn dahinter?
Ich glaube, das ist so individuell, wie die Menschen sind. Aber im Grunde so allgemein gesagt ist es Druck, Leistungsdruck, Ängste, Sorgen, Kummer, all diese Dinge, die zum Beispiel emotionale Dauerbelastung auch, Konflikte, all das schürt in uns diesen Stressmechanismus, weil wir sind Wesen, die wollen sich im Grunde nur entspannen und wir haben körperlich gesehen nur zwei Absichten. Wir wollen überleben und wir wollen uns fortpflanzen. Mehr will der Körper eigentlich nicht. Und wenn wir Stress haben, werden genau diese Funktionen unterbrochen und wir sind im Leistungsmodus, im Überlebensmodus und das bringt die individuellen Gefühle natürlich hervor. Jeder hat ja seine eigene Geschichte. Und genau, aber ich glaube, das ist so das im Großen und Ganzen.
Ich finde das ja spannend nachzuschauen, was ist Stress und was ist dann Stress bei mir auch? Also woher genau kommt er eigentlich? Was sind das für Emotionen, so wie du es gerade erklärt hast? Ist das auch für dich und deine Arbeit wichtig oder ist das eigentlich ganz unwichtig, auf diese theoretische Ebene zu gehen, weil es ja eine Körperarbeit ist?
Ist es eigentlich unwichtig, denn wenn die Menschen zu mir kommen und wir erstmal im Gespräch sind, dann wird sofort deutlich, was der Stresspunkt ist bei dem Einzelnen. Heute hatte ich jemanden da, die hat einen Stresspunkt dadurch, dass ihr Mann eine Krebsdiagnose bekommen hat. Bei anderen sind es Belastungen, tiefe Belastungen aus der Kindheit. Bei dem nächsten ist es die Leistungsforderung, die am Job gefordert ist. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell. Aber was allen gleich ist, ist, wie der Körper darauf reagiert. Und deswegen behandle ich auch im Grunde das Körpersystem, um das Körpersystem wieder in den Ausgleich zu bringen.
Und das wirkt dann in die Emotionen hinein.
Genau. Es löst die Emotionen, es bringt sie auch ein bisschen hervor. Also es kommt wirklich auf den Tisch, was eigentlich los ist. Finde ich auch wichtig, dass wir nicht nur einfach das Symptom behandeln, den Körper entspannen und dann ist alles gut, sondern an diesen Stressfaktoren wollen wir ja auch wachsen und sollen wir, glaube ich, auch wachsen. Es soll uns bewusst werden, was setzt mich unter Druck, was macht mir zu schaffen, was sind meine Sorgen. Das sind möglicherweise ja sehr andere, als deine Sorgen sind. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir uns das einmal ansehen und dann geht es darum, individuell in der Behandlung das ganze Körper, Geist, Seele sozusagen in Ausgleich zu bringen.
Können wir das für alle Themen nutzen?
Ja. Ja, uneingeschränkt würde ich sagen, ja.
Was passiert denn dann? Also, wie sieht diese Arbeit aus? Also, was machst du dann und was passiert dann da?
Genau. Bevor wir in die körperliche Behandlung gehen, ist ja schon durch das Gespräch alles auf dem Tisch. Wir wissen genau, what's all about, und allein dadurch können diese Energien, denn Emotionen sind ja, bestehen aus Energien, die wollen im Grunde nur in Bewegung kommen, um sich dann auch wieder zu lösen. Und im Gespräch ist damit schon ein großer Teil geschafft. Ne? Wir akzeptieren, wir sehen genau, was gerade ist. Und das ist sehr erschöpfend, das ist sehr tiefgehend, ermüdend. Ne? Menschen weinen dann viel oder sind sehr berührt. Und um das zu festigen, um den Lösungsprozess zu begleiten, gehen wir dann auf die Liege. Und da sich der Stress meistens schon auf der körperlichen Ebene manifestiert hat, geht es dann darum, dass ich das löse, entweder durch Kraniosakraltherapie oder durch das Jin Shin Jitsu.
So intensiv und so heftig wird es wahrscheinlich bei dem Workshop nicht gehen?
Nein.
Was werdet ihr dort machen? Weil ich glaube, da geht es auch darum, dass man lernt, sich selber auch zu behandeln.
Genau. Das Schöne am Jin Shin Jitsu ist, dass es eigentlich eine Technik ist, verkehrt gesagt, aber eine Anwendung ist, die dafür gedacht ist, sich selber auszugleichen, sich selber zu unterstützen in den Prozessen, in denen man gerade steckt. Und im Workshop werden wir ja ganz gezielt auf Farben eingehen und die Farben wiederum sind verbunden mit bestimmten Themen, die in uns anklingen, einmal durch die Arbeit mit Heike, mit den Farben. Und was wir dann im Nachgang machen, ist, dass wir die Themen dazu strömen durch diese Selbsthilfeanwendung, um das Ganze in den Ausgleich zu bringen. Denn wenn wir mit Energien arbeiten, das Ganze braucht ein bisschen Zeit, um sich zu setzen. Und mit dem Jin Shin Jitsu können wir die Arbeit mit den Farben nochmal auf einer anderen Ebene unterstützen und manifestieren.
Nun bist du erfahren, weil du das seit vielen Jahren praktizierst in deiner Praxis und hast ganz vielen Menschen schon helfen können. Wenn ich das jetzt erstmalig bei mir selber anwende, kann ich das denn? Lerne ich das? Hat jeder die Veranlagung dazu?
Ja, das ist wirklich das Tolle daran. Man braucht kein medizinisches Vorwissen, man braucht kein anatomisches Vorwissen. Was wir brauchen, sind unsere Hände und Füße, aber wir werden im Workshop nur mit den Händen arbeiten. Denn die Hände, und da gehe ich jetzt nochmal auf das ein, was Heike gesagt hat. Ich glaube, sie ist darauf eingegangen, dass wir in unseren Handflächen, die sind sehr stark energetisiert. Aus der indischen Lehre sprechen wir da von Nebenchakren, die ganz stark auch in den Händen und den Handflächen veranlagt sind und eine direkte Verbindung zum Herzchakra haben. Und sie sprach ja auch davon, dass wir Dinge anfassen wollen, fühlen wollen, mal drüber streichen sollen und die Erfahrung machen sollen, wie geht's mir damit? Das heißt, die Haptik mit den Händen hat eine direkte Verbindung zu der Funktion unseres Gehirns. Deswegen sprechen wir auch von Begreifen oder Erfassen, wenn wir über Lernen und Verstehen sprechen wollen. Und insofern, wir haben das alle in den Händen, wir wissen es nur manchmal nicht. Und wir benutzen unsere Hände, indem wir sie auf bestimmte Körperstellen legen und damit dann die Energie ins Fließen bringen. Blockaden lösen. Genau.
Es hört sich so ein bisschen nach Reiki an.
Ich habe selber Reiki nicht gemacht. Ich kann dazu wenig sagen. Ich würde trotzdem sagen, es ist auf jeden Fall etwas anderes. Ja. Aber letzten Endes, das kennen wir aus verschiedenen oder aus vielen Kulturen. Alle Kulturen sprechen ja von dieser einen Lebensenergie, von dieser einen Quelle der Schöpfung, aus denen wir alle entstehen. In China ist es das Qi. In Indien ist es das Prana. Und die Reiki wird auch mit einer Art von Energie arbeiten, aber das wird eine andere Funktionsweise sein, als so, wie wir das anwenden im Workshop.
Ich kam drauf, weil Reiki auch durch die Hände fließt sozusagen und das ja auch jeder beherrschen kann, wenn einem einmal gezeigt wurde, wie das funktioniert, was die Griffe da sind oder so. Also ich glaube, da wird es wahrscheinlich einige Parallelen geben. Was für Erfahrungen hast du selber gemacht mit dieser Technik?
Die meisten Erfahrungen habe ich wirklich in meiner Praxis gesammelt. Ich habe eine Jahresausbildung darin gemacht und es einfach ganz stur angewendet, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe am Anfang nichts gefühlt. Aber wenn man das übt,
bist du gefühlt, als du es gegeben hast oder als du es genommen hast, als du es bekommen hast?
Ich habe es, genau, in der Ausbildung habe ich ganz viel nicht gefühlt, als ich es bekam.
Ja.
Außer tatsächlich bei den psychischen Strömen. Also wir sprechen ja im Jinshin-Jitsu von Strömen, also von bestimmten Energiebahnen, die wir dann beströmen sozusagen. Und als es um die Psyche ging, da habe ich eine große Auswirkung gemerkt, wie viel besser es mir danach ging.
Ah, okay.
Wir können ja Organe strömen, wir können Gewebeschichten strömen, wir können Themen strömen. Und als es um die Psyche ging, da habe ich eine deutliche Auswirkung gehabt. Das war toll.
Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass ich es merke, aber es gibt genauso die Möglichkeit, dass ich es nicht merke und es tut mir trotzdem gut?
Ja, im Grunde genommen ist das das Beste. Denn wir gehen davon aus, wenn wir die Hände eben an die entsprechenden Körperstellen legen, dass das harmonisiert wird, was du gerade brauchst. Mhm. Wenn du jetzt gerade das gar nicht brauchst, wirst du auch wenig Auswirkungen spüren, ne? Weil du eh im Gleichgewicht bist. Aber wenn du dann an Bereiche kommst, wo ein Defizit ist, wo Disharmonien herrschen, dann wirst du das merken.
Nun habe ich mir die Frage gestellt, ob das eigentlich für alle Menschentypen eine gute Technik ist. Weil es gibt ja bestimmt Menschen, die gehen eher über den Kopf. Die sind Denker und Denkerinnen. Und dann gibt es welche, die gehen über den Körper. Wie würdest du die Frage beantworten? Ist das wirklich für jeden etwas oder gibt es da eine Präferenz?
Meinst du, das zu erlernen, um es zu geben oder um es zu empfangen?
Um es zu empfangen.
Ich finde immer, wenn man die Ausdrücke alle oder jeder oder niemand sagt, ist immer, kann man nicht bestätigen. Also ich habe ja auch in meiner Praxis Patienten, die ich mit Osteopathie behandle oder Kraniosakraltherapie, da spüre ich, spüre es schon, wenn die Menschen reinkommen, dass es nichts für sie ist. Es ist einfach schon klar. Das hat aber nichts mit dem Glauben zu tun. Man muss nicht daran glauben, sondern es gibt einfach Menschen, die brauchen was ganz Haptisches. Die wollen so eine Thai-Massage, ne? Die wollen sich spüren und denen tut es gut, wenn es weh tut. Und dann sagen sie ja noch ein bisschen Dollar vielleicht. Und dann gehen sie nach Hause mit 1000 blauen Flecken und fühlen sich aber pudelwohl. Und das ist dann auch richtig so. Mhm. Ne? Die muss man dann nicht mit dieser sanften Methode behelligen.
Das wird sicherlich eine spannende Erfahrung in dem Workshop werden. Kommen wir nochmal zu den Farben zurück, die ich hier hingelegt habe. Gibt es eine Farbe, die du richtig doof findest?
Von diesen Steinen?
Mhm.
Der hier zum Beispiel, der würde mir jetzt nicht so gefallen.
Das ist ein schwarz-roter Stein.
Schwarz-rot, okay. So ein bisschen duster, finde ich.
Gehört, wird dem ersten Chakra zugeordnet. Ich glaube, damit geht's auch los, oder?
Ja, absolut. Absolut, damit geht's los. Und das ist ja auch, das ist ja die große Enttäuschung, wenn wir auf die Welt kommen. Das ist ja das Wurzelchakra. Dann, also mir geht's so, und ich habe es bei vielen Klienten erlebt, viele sind einfach richtig enttäuscht über das, was sie hier vorfinden. Also ne, das kommt direkt auf die Welt unter Neonlicht, unter widrigen Bedingungen. Und es ist eben alles nicht so schön und harmonisch und so nett, wie wir uns das vorstellen, haben unter Umständen Eltern, mit denen wir nicht so einverstanden sind. Und dann ist da die große Enttäuschung. Und ich finde, so ein bisschen spiegelt dieser Stein das wieder.
Wie kriegen wir das jetzt so gedreht, dass man nicht glaubt, dass der erste Workshop das ist der blanke Horror sein wird?
Ja, da kann ich direkt drauf eingehen. Das ist das Tolle, das wirkliche Wunder am Jinshin-Jitsu. Welche Disharmonien du auch immer erlebt hast, das ist ja wirklich sehr individuell. Was auch immer da im Mangel war oder schiefgelaufen ist in der Kindheit, wir können das nachnähren. Wir können das durch das Strömen nachnähren. Wir können auch sozusagen in die Vergangenheit rein etwas machen, dass dieser Mangel in uns aufgefüllt und vor allen Dingen ausgeglichen wird. Das ist das Tolle. Deswegen, ich habe es ja inzwischen akzeptiert mit den Enttäuschungen des Lebens oder mit den Dingen, die vielleicht nicht so liefen, die man sich anders gewünscht hätte. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Das ist eben das Leben. Ne? Wir müssen nur gucken, wie kommen wir da wieder raus.
Eine großartige Workshop-Reihe beginnt am 20. Januar. Geht im 2-Wochen-Rhythmus, immer um 14.30 Uhr geht es los. Es ist ein Kurzworkshop, der dauert ungefähr 2,5-3 Stunden mit Heike und mit dir, Isabel. Und ich bin gespannt, an welchem Termin ich dabei bin und ich freue mich schon drauf. Vielen Dank.
Danke dir auch, Markus.